Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Stell dir vor, es wäre ein ganz normaler Tag. Die Uhr zeigt gerade Mittagszeit an und du bist vielleicht bei der Arbeit oder beim Essen. Dann klingelt dein Telefon. Nichts Ungewöhnliches, denkst du dir. Ein Anruf von einem Freund, einem Familienmitglied oder einem Kollegen. Doch in dem Moment, in dem du den Namen auf dem Display siehst, spürst du es. Irgendetwas stimmt nicht.
Ein Moment, in dem die Zeit für einen Herzschlag lang stillzustehen scheint. Du nimmst den Anruf entgegen und bevor auch nur ein Wort gesprochen wird, da weißt du schon, dass dieser Anruf irgendwie anders ist. Du kennst dieses Gefühl schon, das leise Unbehagen, das sich tief im Magen breit macht. Vielleicht ist es die Stimme am anderen Ende, die einen Hauch zu angespannt klingt. Vielleicht ist es aber auch das zögernde Einatmen, bevor endlich jemand spricht.
Die Person sagt, ich habe seit heute Morgen nichts mehr von Jennifer gehört.
Was zuerst wie eine beiläufige Bemerkung klingt, setzt sich tief in dir fest. Du weißt, dass Jennifer eigentlich zuverlässig ist und immer bei der Arbeit auftaucht. Ihr Handy ist nie ausgeschaltet. Sie meldet sich immer zurück, aber nicht heute und niemand weiß, warum.
Die Minuten vergehen, vielleicht aber auch ein paar Stunden. Weitere Anrufe folgen mit immer denselben Fragen und denselben unsicheren Stimmen. Es gibt keine Antworten, nur diese wachsende, erdrückende Stille am anderen Ende. Das mulmige Gefühl weicht nicht, es wird nur stärker. Und mit jedem weiteren Anruf wird die Realität klarer. Jennifer ist verschwunden, und zwar spurlos.
Stell dir vor, du bekommst diesen Anruf. Plötzlich ist alles anders. Die Routinen deines Alltags und die Normalität des Lebens. All das wird unterbrochen von einem einzigen Moment, in dem sich die Sorge in deine Gedanken gräbt. Eine Sorge, die du nicht einfach abschütteln kannst. Denn tief in dir, da weißt du bereits, dass etwas Furchtbares passiert sein muss.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch.
Und mit Anne Luckmann, hallo.
Und damit willkommen zurück. Bevor wir mit dem Fall anfangen, noch ganz kurz. Es ist ja bald Weihnachten und wir haben euch für die Adventszeit was vorbereitet.
Ja, worum es genau geht, das verraten wir aber noch nicht. Das hört ihr dann am 1. Dezember. Aber wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch die Schwarze Akte, falls ihr das noch nicht getan habt. Und aktiviert, wenn euch das auf der Podcast-Plattform möglich ist, auch die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich nichts. Und wir sind schon ganz gespannt, wie ihr das findet, was wir vorbereitet haben.
Ich bin auch sehr gespannt, wie ihr das findet. Aber lasst uns loslegen. Für den heutigen Fall springen wir in den Januar 2006 in die Stadt Orlando. Die liegt in Florida, in den Vereinigten Staaten. Und die ist auch im Winter ziemlich beliebt bei Touristen. Die Temperaturen sind mild, die Parks blühen noch und die Palmen sind mit Lichterketten geschmückt. Auch an kühlen Januartagen sind das Disneyland und die Universal Studios geöffnet.
Die Nachrichten im Fernsehen drehen sich in diesem Jahr um Hurricane Katrina, der erst vor wenigen Monaten den Süden der USA verwüstet hat. Präsident George W. Bush regiert das Land und es wird viel über den Krieg im Irak diskutiert. Und ab dem 24. Januar 2006 auch über die 24 Jahre alte Jennifer.
Jennifers Eltern wissen sofort, dass etwas nicht stimmt. Pater Drew sitzt am Morgen des 24. Januar 2006 zwischen 8 und 9 Uhr schon am Schreibtisch seines Büros. Sein Telefon klingelt. Es ist eine Nummer aus Orlando, wo seine Tochter Jennifer lebt. Als er rangeht, hört er die Stimme von Jennifers Boss.
Der fragt Vater Drew, ob denn bei Jennifer alles in Ordnung sei, denn sie sei nicht bei der Arbeit aufgetaucht und hat sich auch nicht krank gemeldet. Sie hat deswegen sogar ein wichtiges Meeting verpasst und dass das eher untypisch für Jennifer ist, das wissen sie beide. Vater Drew verspricht, seine Tochter Jennifer anzurufen und legt auf.
Er hat Jennifers Nummer schon eingetippt, aber am anderen Ende klingelt es nicht, sondern die Mailbox springt sofort an. Drew runzelt die Stirn. Jennifers Handy ist doch nie ausgeschaltet. Die nächste Nummer, die er anruft, ist die von seiner Frau Joyce.
Werbung. Werbung Ende.
Joyce ist schon vorgewarnt, denn Jennifers Boss hat auch bei ihr schon auf der Arbeit angerufen, um nach ihrer Tochter zu fragen. Und auch Joyce hatte schon die Mailbox ihrer Tochter dran und direkt ein komisches Gefühl, dass irgendwas passiert sein muss. Seit ihre Tochter Jennifer 16 ist und ein Handy hat, da hat sie nicht einmal die Mailbox dran gehabt. Irgendwas stimmt da nicht.
Jennifers Eltern steigen gemeinsam ins Auto, um nach Orlando zu fahren, also zu Jennifers Wohnort. Sie selbst wohnen in Tampa, an der Küste von Florida, und brauchen ungefähr 1,5 Stunden nach Orlando. Auf dem Weg sammeln sie noch Jennifers Bruder Logan ein, der sich ebenfalls Sorgen macht.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie verzweifelt sich Jennifers Familie gefühlt haben muss, aber dass sie während dieser Autofahrt ununterbrochen telefonieren, das zeigt auch, wie groß die Sorgen sind, die die drei sich machen. Sie verständigen die Polizei, die die Familie später bei Jennifer zu Hause treffen will, und sie rufen auch bei Krankenhäusern und Ärzten an, um dort zu fragen, ob Jennifer vielleicht da ist. Sie telefonieren sogar Gefängnisse in der Gegend ab, aber nirgends eine Spur von ihr.
Sie fragen bei Jennifers Freunden und Bekannten nach, bei ihren Freunden aus der Schwesternschaft der Universität, die aber auch nicht wissen, wo sie ist. Und bei Rob, Jennifers Freund. Auch der macht sich Sorgen, denn normalerweise ruft sie ihn immer morgens auf dem Weg zur Arbeit an. Heute Morgen hat sie das aber nicht gemacht. Sie reagiert auch nicht auf seine Textnachrichten. Als Rob hört, dass Jennifers Familie extra nach Orlando fährt, macht er sich auch auf den Weg. Er wohnt in Fort Lauderdale, etwa 3 Stunden Fahrzeit von Orlando entfernt. Jennifer und er führen nämlich seit einem Jahr eine Fernbeziehung.
Während Jennifers engste Familie über die Highways nach Orlando fährt, erreichen Drew und Joyce den Manager des Apartmentkomplexes, in dem ihre Tochter wohnt. Sie bitten ihn nachzusehen, ob Jennifers Auto in der Einfahrt steht. Er schaut also nach und berichtet den Eltern, dass das Auto weg ist. Dann fragen sie den Manager, ob er mit einem Generalschlüssel vielleicht in ihrer Wohnung nachschauen kann. Zusammen mit einem anderen Manager des Wohnkomplexes schließt er also die Tür auf und geht rein. Am Telefon erzählt der Mann der Familie, was er gerade in der Wohnung sieht. Eine große Reisetasche fällt ihm dabei auf, aber sonst ist alles normal. Jennifer selbst ist nicht in der Wohnung.
Wenige Zeit später kommt Jennifers Familie in Orlando an. Gemeinsam gehen sie in die Wohnung und schauen sich um. Überall hängt noch Weihnachtsdeko. Auf dem Boden liegt eine halb ausgepackte Reisetasche. Jennifer war erst vor einigen Tagen mit ihrem Freund im Urlaub. Das sind sicher die getragenen Klamotten der Reise. Ihr Bett ist nicht gemacht und ein Pyjama-Shirt liegt auf dem Boden. Im Badezimmer steht Make-up herum. Die Dusche und die Handtücher sind noch nass. Es sieht also so aus, als hätte sich Jennifer gerade fertig gemacht und wäre erst vor wenigen Minuten aus der Wohnung gegangen. Ihre Tasche, Handy und Schlüssel fehlen nämlich. Genauso wie auch ihr Auto.
Kurze Zeit später ist ein Polizist vor Ort und hört sich an, was am Morgen passiert ist. Mittlerweile ist es ungefähr 15 Uhr und auch ihr Freund Rob ist aus Fort Lauderdale angekommen. Sie wollen jetzt eine Vermisstenanzeige aufgeben, aber der Polizist lehnt das ab. Denn es gibt für ihn keine Hinweise auf ein Verbrechen. Jennifer ist immerhin erwachsen. Vielleicht gab es ja einen Streit mit Rob und vielleicht hat sie einfach ein bisschen Abstand gebraucht.
Aber so ist Jennifer nicht. Jennifer ist 24 Jahre alt und arbeitet als Finanzmanagerin in einem regional bekannten Unternehmen, wo sie innerhalb eines Jahres schon mehrmals befördert wurde. Sie ist intelligent und erfolgreich. Sie hat blonde Haare und blaue Augen.
Und Jennifer hat sich vor kurzem einen Lebenstraum erfüllt und von ihrem eigenen Geld eine Wohnung in einem neu gebauten Apartmentkomplex in Orlando gekauft. Die Wohnanlage heißt Mosaic at Millenia und hat als Gated Community eine eigene Einfahrt mit Sicherheitspersonal. Die liegt auch nicht weit weg von einer großen Mall mit Luxusshops. Wie die Wohnanlage 2006 ausgesehen hat, das könnt ihr euch übrigens auch auf einem Foto anschauen, das wir euch in den Shownotes verlinkt haben.
Jennifer ist sogar die Erste, die in dieser Wohnanlage eine Wohnung kauft. Sie ist dort im November 2005 eingezogen. Jennifer wohnt also schon etwas über ein Jahr in der Nachbarschaft, aus der sie jetzt spurlos verschwunden ist. Ihre Eltern glauben nicht, dass sie einfach so weggefahren ist, ohne jemandem Bescheid zu geben. Jennifers beste Freundin erzählt später der Presse, wie verantwortungsbewusst Jennifer ist und dass sie ständig mit ihrer Familie und ihren Freunden in Kontakt ist.
Nach allem, was wir jetzt über Jennifer gelesen und gehört haben, ist sie also sehr vorsichtig, trägt immer Pfefferspray mit in ihrer Tasche und checkt immer zweimal, ob sie die Türen auch wirklich abgeschlossen hat. So jemand würde doch nicht einfach so verschwinden, ohne Bescheid zu sagen.
Davon sind auch Jennifers Familie und Freunde überzeugt, die sich noch am selben Nachmittag, dem 24. Januar 2006, in ihrer Wohnung treffen. Sie wollen eine große Suche organisieren und lassen dafür Flyer drucken. Sie drucken auch Jennifers Gesicht auf große Plakate, die sie an den Hauptstraßen hochhalten.
Kurze Zeit später stehen an fast jeder wichtigen Kreuzung in Orlando Jennifers Freunde und verteilen dort Flyer an Passanten. Die Reaktion auf die Suche ist auch echt gewaltig, denn die Familie schafft innerhalb weniger Stunden, Jennifers Namen und Foto fast in der gesamten Stadt bekannt zu machen.
Und als sich Jennifer gegen Abend immer noch nicht gemeldet hat, nimmt auch die Polizei die Vermisstenanzeige auf und fängt an zu ermitteln. Die Polizei organisiert Suchaktionen zu Fuß und mit Pferden. Am nächsten Tag, am Mittwoch, den 25. Januar 2006, kreisen sogar Helikopter über dem Gebiet.
Mittlerweile springen auch die Medien auf den Fall auf. Die Eltern, Drew und Joyce, die geben Interviews und Jennifers Gesicht taucht in den Abendnachrichten im Fernsehen auf. Es wird auch von Suchaktionen mit Spürhunden berichtet, von tausenden Freiwilligen aus Orlando, die bei der Suche in abgelegenen Gegenden helfen. Aber immer noch gibt es keine einzige Spur von Jennifer.
Die Polizei versucht Jennifers letzte Tage so gut es geht zu rekonstruieren. Zuletzt wurde sie am Montagabend, also dem 23. Januar 2006, gesehen. Ein Tag vor ihrem Verschwinden. Sie macht gegen 18 Uhr Feierabend, verabschiedet sich von ihren Kollegen und fährt nach Hause. Auf dem Weg in ihre Wohnung telefoniert sie mit ihrem Vater. Gegen 22 Uhr ist sie im Bett und ruft ihren Freund Rob an.
Bei Ermittlungen der Polizei werden Familie und Freunde zuerst befragt. Und auch Rob erzählt der Polizei alles, was er weiß. Er war zum Zeitpunkt von Jennifers Verschwinden nachweisbar im 3 Stunden entfernten Fort Lauderdale. Ein plausibles Alibi. Trotzdem befragt ihn die Polizei und nimmt ihn genauer unter die Lupe.
Rob erzählt von ihrem gemeinsamen Urlaub auf St. Croix, eine der amerikanischen Jungferninseln. Sie waren ein paar Tage gemeinsam dort und sind am Sonntag, den 22. Januar 2006, zurückgekommen. Jennifer bleibt am Sonntag noch bei Rob und fährt von dort am Montag zur Arbeit. Die 3 Stunden fährt sie häufiger, weil sie ja mit Rob in einer Fernbeziehung lebt.
Rob erzählt der Polizei von dem tollen Urlaub und der Beziehung, die so gut läuft. Er ist ein paar Jahre älter als Jennifer. Er ist charmant und hat einen britischen Akzent. Im Fox News Podcast House of Broken Dreams, da berichtet er, dass sie sich eines Abends in Orlando kennengelernt und auf Anhieb super verstanden haben.
Auch der Montag nach ihrem Urlaub sei einfach ein ganz normaler Tag gewesen. Morgens haben sie, wie jeden Morgen, telefoniert und tagsüber SMS hin und her geschickt. Abends haben sie, wie gesagt, gegen 22 Uhr telefoniert und laut Rob leider auch gestritten. Es ging um die Beziehung und die Schwierigkeiten, die gerade eine Fernbeziehung mit sich bringt. Rob erzählt, dass Jennifer sich dann mit den Worten »Ich bin müde, ich gehe ins Bett« verabschiedet hat.
Als sich Jennifer morgens dann aber nicht wie sonst meldet, macht es Rob zwar stutzig, aber er glaubt, dass sie bestimmt ihr wichtiges Meeting im Kopf hat und vielleicht aber auch sogar noch sauer ist. Er ruft sie trotzdem an und schickt ihr SMS, die aber alle unbeantwortet bleiben. Gegen Mittag bekommt er dann den Anruf von Jennifers Mutter Joyce und macht sich sofort auf den Weg nach Orlando.
Obwohl die meisten im Jahr 2006 schon Handys haben, gab es da eben noch keine Smartphones. Das erste iPhone kommt zum Beispiel erst ein Jahr später, 2007, auf den Markt. Wer unterwegs ist, telefoniert mit Handys und loggt sich zu Hause auf MySpace ein, um mit Freunden zu chatten. Vielleicht ist das ein Grund für den folgenden Fehler der Polizei.
Die Ermittler besorgen sich die Handydaten von Jennifer und schließen daraus, dass sie am Abend des 23. Januar, also noch am Montagabend, nochmal das Haus verlassen hat. Etwas, das Jennifers Familie von Anfang an nicht glauben kann. Ihr wisst ja schon, wie wichtig Jennifer das Thema Sicherheit ist und sie wäre niemals gegen Mitternacht einfach so alleine losgefahren. Da ist sich ihre Familie sicher. Davon geht aber die Polizei in den ersten Ermittlungstagen aus, bevor herauskommt, dass die Daten offenbar falsch sind oder falsch interpretiert wurden. Einer von vielen Fehlern, die die Familie der Polizei später vorwerfen wird.
In den ersten 48 Stunden nach Jennifers Verschwinden beginnt ja auch die Familie zuerst alleine mit der Suche, bevor die Polizei dann ermittelt und die falsche Handydatenspur entdeckt. Neben den Fotos von Jennifer wird in den Nachrichten auch das Foto von ihrem Auto, einem schwarzen Chevy Malibu, gezeigt. Denn auch von ihrem Auto fehlt ja jede Spur. Zumindest bis jetzt.
Über eine Telefonnummer für mögliche Hinweise geht bei der Polizei nämlich ein besonderer Anruf ein. Die Zeugin erzählt später im Podcast von Fox News, wie sie und ihr krebskranker Ehemann am Morgen des 24. Januar 2006, also am Tag von Jennifers Verschwinden, mit dem Auto zu einer seiner Behandlung gefahren sind. Sie waren eher spät dran. Gegen 7.40 Uhr haben sie an einer Kreuzung gegenüber der Wohnanlage Mosaic at Millenia gehalten. Hier wohnt ja Jennifer. Ihnen fiel dort ein schwarzes Auto auf, das unkontrolliert auf der Straße fuhr und immer wieder von einer Seite zur anderen geschwankt ist. Es schien fast so, als ob da jemand versucht hat, dem Fahrer das Lenkrad aus der Hand zu reißen. So beschreibt es zumindest das Ehepaar.
Die beiden sind sich sicher, dass es ein schwarzer Chevy Malibu war. Also exakt das Modell, das auch Jennifer fährt. Das Ehepaar überlegt sogar noch, ob sie die Polizei verständigen soll, als das Auto davonfährt. Das Ehepaar muss aber ohnehin weiter zum Arzttermin, denn sie waren ja eh schon spät dran. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie die Polizei gerufen, erzählt das Paar im Podcast. Ein Tag nach Jennifers Verschwinden sehen sie den schwarzen Chevy Malibu im Fernsehen und melden sich daraufhin bei der Polizei. Sie können sich aber nicht daran erinnern, in welche Richtung das Auto gefahren ist.
Für die Ermittler ergibt sich durch die Aussage folgende Theorie. Jennifer hat sich morgens für die Arbeit fertig gemacht, hat ihre Wohnung verlassen, ist zu ihrem Auto gegangen und wurde dann entführt. Vielleicht saß der Täter schon auf der Rückbank, hat quasi nur darauf gewartet, dass sie einsteigt und dann die Kontrolle über das Auto an sich gerissen. Oder Jennifer hat sich vielleicht noch gewehrt und versucht, die Kontrolle über das Auto zurückzugewinnen. Vielleicht hat sich der Täter aber auch hinter anderen parkenden Autos versteckt und Jennifer dann von hinten überrascht und überwältigt.
Ein Tag später, am 26. Januar 2006, zwei Tage nach Jennifers Verschwinden, erreicht die Polizei ein weiterer interessanter Hinweis. Die Beamten hoffen, dass dieser Hinweis der Durchbruch in Jennifers Fall ist, denn ihr Auto taucht wieder auf. Nachdem das Bild von Jennifer und ihrem Wagen immer wieder in den Nachrichten hoch und runter läuft, meldet sich eine Frau, die nur etwa 2 Kilometer von Jennifers Zuhause in einer anderen Wohnanlage lebt. Die Zeugin hat das Auto in den Nachrichten gesehen und dann bei der Polizei angerufen. Ein schwarzer Chevy Malibu stehe seit einigen Tagen verlassen vor ihrem Apartment.
Die Ermittler machen sich also sofort auf den Weg und fahren zu der Adresse. Die Wohnanlage heißt Huntington in the Green und ist bei der Polizei schon bekannt. Laut diversen Zeitungsartikeln ist das eine eher ungemütliche Gegend. Häufiger wird über Kriminalität berichtet, zum Beispiel über gestohlene Autos, die hier immer wieder auftauchen. Als die Ermittler dort ankommen, da wissen sie sofort, dass es sich tatsächlich um Jennifers Auto handelt. Sie fotografieren den Wagen also aus allen Perspektiven. Von außen sieht das Auto erstmal völlig normal aus. Auch durch die Fenster können die Beamten nichts Merkwürdiges erkennen. Auf einem der Sitze liegt ein DVD-Player, den Rob Jennifer gegeben hat. Im Fußraum auf der Beifahrerseite liegen Schuhe. In der Konsole ein Handy-Ladegerät. Es sieht so aus, als hätte Jennifer das Auto geparkt und sei dann einfach weggegangen, wie schon bei ihrer Wohnung.
Aber den Kofferraum hat die Polizei noch nicht geöffnet. In der Dokumentation 48 Hours wird erklärt, warum die Polizei mit dem Öffnen des Kofferraums einige Zeit wartet. Sie holen nämlich vorher Jennifers Freund Rob dazu, Offenbar haben die Ermittler Rob immer noch auf der Liste der Verdächtigen, obwohl er gar nicht in Orlando war. Sie wollen Rob dabei haben, wenn sie den Kofferraum öffnen.
In der Doku ist Rob seine Angst anzumerken, als er über die Situation spricht. Der Kofferraum geht also auf und ist leer. Jennifers Vater erklärt in der Doku nochmal genau, warum die Polizei Rob dabei haben wollte. Er sagt, sie wollten seine Reaktion haben, falls Jennifer im Kofferraum sein sollte. Und das ist ja schon echt krass. Also klar, die Reaktion könnte schon einiges aussagen, aber was, wenn er gar nicht schuldig ist und plötzlich die Leiche seiner Freundin finden muss?
Aber der Kofferraum ist ja zum Glück leer. Und auch im gesamten Auto gibt es keine Hinweise auf einen Kampf oder sonstige Spuren, die verfolgt werden könnten. Als die Ermittler den Wagen nochmal von außen ansehen, fällt ihnen eine Staubschicht auf dem Lack auf. Das ist normal für Florida, aber auf der Motorhaube entdecken sie Abdrücke in der Staubschicht. Die Gründe dafür können natürlich vielfältig sein, aber die Ermittler vermerken in den Akten, dass es vielleicht einen Kampf auf der Motorhaube gegeben haben könnte.
Im Auto gibt es solche Spuren nicht, im Gegenteil. Im Inneren scheint fast durchgewischt worden zu sein, denn die Forensik kann keine Fingerabdrücke finden. Nur einen einzigen von Jennifer. Allerdings fehlen einige Gegenstände. Ihre Tasche zum Beispiel, ihr Handy, ihr Schlüssel, ihr iPod, Portemonnaie mit allen Karten. Nichts davon wurde seit ihrem Verschwinden eingeschaltet oder benutzt, kann also auch nicht geortet werden.
Für die Familie ist der Fund von Jennifers Auto ein riesiger Erfolg. Freund Rob sagt gegenüber CBS News, du hast zuerst Hoffnung. Wir haben das Auto. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Jennifer haben. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Die Ermittler klopfen an jede Tür des Wohnkomplexes und fragen, ob jemand den Wagen gesehen hat oder wer ihn dort geparkt hat. Doch Zeugen finden sie leider keine.
Aber ein Spürhund schlägt am Auto an und nimmt eine Fährte auf. Der Hund führt die Ermittler vom Parkplatz hinunter, die Straße entlang, etwa 2 Kilometer durch Orlando, bis sie vor einem anderen Wohnkomplex zum Stehen kommen. Und zwar vor Jennifers Wohnkomplex. Das bedeutet also, dass jemand vom Auto zu Jennifers Wohnung oder von ihrer Wohnung zum Fundort des Autos gelaufen sein muss. Ob es die Spur von Jennifer selbst ist oder von einem Verdächtigen, das ist leider unklar.
Der Weg dauert zu Fuß ungefähr 15 Minuten. Mit dem Auto ist es eine Fahrt von maximal 5 Minuten. Wenn das Auto so nah an Jennifers Wohnung gefunden wird, kannte sich der Täter womöglich in der Gegend aus. Vor allem, weil die Gegend, wo das Auto gefunden wird, ja nicht unbedingt die sicherste ist.
Wer das Auto dort geparkt hat, das weiß die Polizei aber noch nicht. Noch nicht. Denn die Person wurde gefilmt. Im Wohnkomplex Huntington on the Green sind nämlich glücklicherweise Überwachungskameras installiert. Weil Jennifers Wohnung noch relativ neu ist, gibt es dort noch keine Kameras. Die sollten tragischerweise erst 2 Wochen nach ihrem Verschwinden installiert werden.
In Huntington on the Green gibt es aber 2 Überwachungskameras. Eine Kamera filmt den Pool des Wohnkomplexes und in die Richtung des Parkplatzes, wo das Auto geparkt wurde. Die andere Kamera filmt den Ausgang und den Zaun um den Pool herum, sowie die Wohnanlage selbst. Ihr könnt euch die Kameraaufnahmen selbst anschauen. Wir haben euch ein YouTube-Video in den Shownotes verlinkt.
Auf Kamera Nummer 1 ist eine Aufnahme von Dienstag, dem 24. Januar 2006, also dem Tag, an dem Jennifer verschwunden ist. Um die Mittagszeit ist zu sehen, wie Jennifers schwarzer Chevy Malibu am Pool vorbei auf den Parkplatz dahinter fährt. Die Qualität der Aufnahme ist nicht wirklich gut, aber man kann erkennen, dass das Auto auf einen der Gästeparkplätze gefahren wird. Der Fahrer korrigiert sogar nochmal, damit das Auto gerade zwischen den Parklinien steht. Und dann vergehen exakt 32 Sekunden, bevor die Fahrertür aufgeht und eine Person aus dem Auto steigt. Wer die Person ist, das ist aber nicht zu erkennen.
Das ist auf Kamera Nummer 2 aber besser zu sehen. Sie filmt die Person am Ausgang des Parkplatzes. Auf der Aufnahme ist ein dicker Eisenzaun zu sehen, der um den Pool herumgeht. Auf den Aufnahmen läuft die Person, die das Auto geparkt hat, genau hinter diesem Zaun entlang. Die Euphorie der Ermittler wird aber leider schnell wieder gedämpft, denn die Kamera filmt nicht durchgängig, sondern macht alle 3 Sekunden lediglich ein Foto. Und das in ziemlich bescheidener Qualität.
Und jetzt kommt's. Auf jedem dieser Fotos wird das Gesicht der Person von einer Stange des Eisenzauns verdeckt. Ein Journalist beschreibt die Person später als den glücklichsten Verdächtigen überhaupt. Das ist natürlich ein großer Rückschlag für die Ermittler, aber sie geben die Hoffnung nicht auf. Auf den Aufnahmen sind noch einige Merkmale zu erkennen, je nachdem, wen man fragt. Für die meisten Ermittler, Journalisten und so weiter sieht die Person männlich aus. Viele glauben, dass der Mann einen Overall und dunkle, schwere Boots trägt. Entweder hat die Person einen Hut oder einen Zopf, so einen Man-Bun, hinten im Nacken.
Und weil die Qualität der Aufnahmen so bescheiden ist, suchen sich die Ermittler Hilfe beim FBI und sogar bei der NASA. In den Fotolaboren werden die Aufnahmen von Spezialisten verbessert und analysiert. Anhand von Abständen und Berechnungen glauben sie, dass die Person zwischen 1,62 und 1,68 Meter groß sein muss, also eher relativ klein für einen Mann. Die Ermittler lassen auch Personen unterschiedlicher Größe an dem Zaun vorbeigehen, um herauszufinden, welche Größe am besten passt.
Erst 12 Tage später werden Fotos der Person der Presse gezeigt, mit der Aufforderung, die sogenannte Person of Interest zu identifizieren. Das gesamte Video wird erst sehr viel später veröffentlicht. Im Fox News Podcast erklärt ein Ermittler auch, warum. Die Polizei wollte nämlich nicht, dass die Person selbst weiß, dass sie tatsächlich ein Video von ihr haben. Außerdem formulieren sie den Aufruf so, dass die Person nicht das Gefühl hat, dass er der Täter ist, falls er nur das Auto wegschaffen, also ein Komplize sein sollte.
Die Polizei setzt alles daran, diese Person ausfindig zu machen. Denn die Ermittler sind sich sicher. Diese Person ist der Schlüssel, um herauszufinden, was mit Jennifer passiert ist. Die Fotos der Überwachungskamera sind jeden Nachmittag in den Nachrichten. Jennifers Gesicht ist auf Flyern. In der 48-Hours-Doku erzählt ein Journalist, der damals über den Fall berichtet hat, dass jeder in Orlando Jennifers Namen, ihr Gesicht und ihre Geschichte kannte. Auch in den Kommentaren auf Reddit oder YouTube berichten Anwohner, dass sie die vielen Plakate und Flyer immer wieder gesehen hätten.
Aber diese Flyer werden irgendwann knittriger. Einige reißen und fallen ab. Dann sind irgendwann immer weniger zu sehen. Die Zeit vergeht. Jennifers Fall scheint zu einem Cold Case zu werden. Scheinbar, denn offiziell laufen die Ermittlungen immer noch. Aber die Familie hat keine neuen Ergebnisse von den Ermittlern bekommen. Es vergehen also Wochen, dann Monate und schließlich sogar Jahre, in denen es nichts Neues über Jennifers Verbleib gibt. Immer wieder steht ihre Familie auf den Straßen Orlandos, um mit Plakaten auf das Verschwinden von ihr aufmerksam zu machen. Ihr Vater Drew sagt in einem Fernsehbericht Folgendes: "Wir sind eine gebrochene Familie. Sie muss zu ihrer Familie nach Hause kommen."
Die Polizei startet 2009, also 3 Jahre nach ihrem Verschwinden, einen neuen Anlauf in den Ermittlungen. Die Detectives werfen einen frischen Blick auf die Akten und die Befragungen der Leute von damals und entdecken eine Haushälterin aus Jennifers Wohnung, die damals gar nicht befragt wurde. Als die Polizei sie daraufhin zu Jennifers Verschwinden befragt, zeigen sie der Haushälterin auch das Foto und das Videomaterial aus der Überwachungskamera. Sie sieht sich die Person an und sagt dann: "Hey, das sieht ja aus wie ein Arbeiter aus dem Wohnkomplex bei Jennifer."
Wir haben euch ja vorhin schon erzählt, dass viele Ermittler und Experten auf den Bildern der Überwachungskamera die Kleidung der Person als Overall oder Uniform erkennen wollen. Als Jennifer verschwindet, da ist diese Wohnanlage relativ neu und in vielen Wohnungen gibt es noch Arbeiten und Reparaturen, auch in ihrer eigenen Wohnung. Jennifers Eltern erzählen der Polizei davon, auch direkt damals, als sie verschwindet. Sie hat sich bei ihren Eltern mehrmals über die Arbeiter beschwert, weil sie sich unwohl gefühlt habe. Die Männer hätten ihr nämlich hinterhergerufen und gepfiffen. Sie hätte sich einfach unsicher gefühlt.
Jennifers Bruder Logan erzählt in der 48-Hours-Doku, dass er direkt am Tag von Jennifers Verschwinden jeden Arbeiter im Wohnkomplex angesprochen habe. Er habe das Gefühl gehabt, sie seien unkooperativ gewesen. Er sagt, dass es so schien, als wüssten sie irgendetwas und wollen das aber nicht preisgeben.
Kameras, die das aufzeichnen hätten können, gibt es ja damals noch nicht. Sicherheitspersonal am Eingang zu dem Wohnkomplex sollte eigentlich dokumentieren, wer in der Nachbarschaft ein- und ausgeht, aber die Ermittler erkennen schnell, dass es kaum Aufzeichnungen gibt, weil der Eingang nicht immer besetzt war. Heute ist es natürlich ganz anders. Mittlerweile ist die Wohnanlage nämlich top abgesichert.
Die Polizei geht die Akten zu den Arbeitern von damals durch. Einige von ihnen wurden befragt, beziehungsweise wurde es versucht, sie zu befragen. Denn viele der Arbeiter sprechen kein Englisch. Das nächste Problem ist nicht weit entfernt, denn viele der Arbeiter sind bei Subunternehmen angestellt und nicht selten sind die Arbeiter gar nicht erst dokumentiert worden. Das ist auch ein Grund, warum einige der Arbeiter nach Jennifers Verschwinden plötzlich selbst verschwinden. Viele hauen ab, bevor die Polizei mit ihnen sprechen kann. Vielleicht sind sie illegal im Land und haben Angst, dass sie ausgewiesen werden könnten.
Im Fox News Podcast erzählt ein Sergeant, dass dennoch viele Arbeiter in der Wohnanlage befragt worden seien. Der Polizist sagt, die Ermittlung hat gezeigt, dass es ein Muster von Fehlverhalten seitens der Arbeiter gab. Ich habe mit einer Person gesprochen, die aus dem Komplex weggezogen ist, weil sie von einigen der Arbeiter belästigt wurde und sexuelle Anspielungen gemacht wurden.
Diese Arbeiter von damals nach 3 Jahren noch ausfindig zu machen, scheint unmöglich. Aber die Haushälterin, die auf dem Überwachungsvideo einen Arbeiter erkannt haben will, nennt der Polizei sogar einen Namen, nämlich Chino.
Chino ist einer der Arbeiter aus dem Wohnkomplex gegenüber von Jennifers. Die Haushälterin meint, dass die Art, wie die Person auf der Aufnahme geht, die Kleidung und auch die Frisur Chino ähnlich sehen würden. Die Polizei sucht in ihren Akten nach dem Namen Chino und wird sogar fündig. Und diesen Fund finden wir wirklich krass, denn 2006 kam über die Hinweisnummer ein anonymer Tipp rein, direkt in den Tagen nach Jennifers Verschwinden. Da hat jemand angerufen und gesagt, dass ein gewisser Chino etwas damit zu tun haben könnte. Auf diese Hinweisnummer gingen damals zwar hunderte Tipps ein, aber wie konnte man den Tipp mit einem Namen damals übersehen?
Chino hat damals in einem anderen Wohnkomplex gegenüber von Jennifer gewohnt und war in Jennifers Wohnung für Reparaturen zuständig. Die Polizei findet sogar heraus, dass Chino mit einem Kollegen etwa eine Woche vor Jennifers Verschwinden für Malerarbeiten in ihrer Wohnung war. Die Polizei kann Chino 2009, also 3 Jahre später, recht einfach ausfindig machen. Denn er sitzt im Gefängnis, wegen eines Sexualdelikts. Im März 2009 wird Chino also von der Polizei im Gefängnis befragt.
In der 48 Hours Doku werden sogar einige Ausschnitte der Befragung zitiert. Chino erzählt, dass er von Jennifer in die Wohnung gelassen wurde, dass alles normal gewesen sei und dass er keine Ahnung habe, was mit ihr passiert ist. Er ist kooperativ, macht sogar einen Lügendetektortest und besteht ihn.
Der Test ist natürlich kein Ausschlusskriterium, dass er nichts damit zu tun hat. Trotzdem spricht noch etwas dagegen, dass Chino der Mann auf den Aufnahmen der Überwachungskamera ist. Chino ist fast 1,80 Meter groß. Also deutlich größer als die Person, die auf der Aufnahme sein soll.
Auch die Journalisten der 48 Hours Doku machen Chino ausfindig. Mittlerweile ist er aus dem Gefängnis entlassen worden. Die Journalisten fahren zu seinem Haus und befragen ihn direkt an der Eingangstür. Er erzählt ihnen, dass er unschuldig sei und nicht weiß, wer die Person auf der Überwachungskamera ist. Er sei es jedenfalls nicht und habe nichts zu verbergen.
In der Doku kommen auch andere Frauen zu Wort, die in Jennifers Wohnkomplex gewohnt haben und von starrenden Arbeitern und Belästigungen, wie zum Beispiel Catcalling, also Nachpfeifen, berichten. Sie erzählen, dass sie das auch beim Management der Nachbarschaft gemeldet haben, aber nichts unternommen wurde. Eine Frau erzählt sogar in der Doku, dass jemand in ihrer Wohnung war. Denn sie hat Fußspuren auf dem Boden gefunden und ihre Unterwäscheschublade wurde durchwühlt. Und dann steht eines Abends, als sie nach Hause kommt, ein Mann in der Ecke ihres Apartments. Der Mann flieht, als sie schreiend die Polizei verständigt. Wer dieser Mann war, kann nie geklärt werden.
Auch die neuen Ermittlungen aus dem Jahr 2009, also 3 Jahre nach Jennifers Verschwinden, bringen also keinen Durchbruch. Jennifers Familie tut alles, um die Aufmerksamkeit für den Fall hochzuhalten. Sie geben Interviews, starten neue Suchaktionen und auch eine eigene Website. Im Jahr 2016, 10 lange Jahre nach Jennifers Verschwinden, da wird sie vom Staat Florida offiziell für tot erklärt. Vater Drew sagt gegenüber CBS News: "Das war eines der schwierigsten Dinge, die ich je in meinem Leben getan habe."
Für Jennifers Eltern ist die Ungewissheit das Schlimmste und dass sie einfach keine Antworten auf ihre Fragen bekommen. Im Fox News Podcast sagt Mutter Joyce: "An manchen Tagen denke ich, dass es immer noch ein böser Traum ist. Und dann wacht man auf und stellt fest, dass es nicht so ist. Die Trauer ist so überwältigend. Am Anfang fühlten wir uns beide extrem schuldig, weil wir leben."
Und Vater Drew meint: "Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir unser Leben so gut wie verloren haben, dass wir nur noch aus einem Grund hier sind, nämlich um Jennifer zu finden. Es ist uns egal, wie. Es ist uns egal, wann. Es ist mir egal, warum. Und es ist mir ehrlich gesagt auch egal, wer. Ich möchte einfach nur wissen, wo meine Tochter ist und ob sie noch lebt."
Und weil die Familie seit über 10 Jahren nichts Genaues weiß, will sie die Sache selbst in die Hand nehmen und verklagt im Jahr 2018, 12 Jahre nach Jennifers Verschwinden, die Polizei. Sie wollen die Ermittlungsakten einsehen. Die Polizei hat Jennifers Fall nämlich nicht offiziell als Cold Case eingestuft, was möglicherweise neue Ermittlungsarbeit und mehr Ressourcen ermöglicht hätte.
Jennifers Eltern wollen die Ermittlungen jetzt selbst übernehmen. Mehr als ein Jahr dauert dieser Rechtsstreit. Aber dann kommen die Eltern Drew und Joyce und die Polizei zu einer Einigung. Die Eltern bekommen die Akten, 16.000 Seiten und 67 Stunden Audio- und Videoaufnahmen, und damit leitet die Polizei nicht mehr die Ermittlungen.
In der 48-Hours-Doku äußert ein Ermittler Verständnis für die Familie. Er könne verstehen, warum sie frustriert sind und vielleicht denken, dass die Polizei ihren Job nicht richtig gemacht hat. Er sagt, dass es nach über 10 Jahren Zeit sei, dass die Wünsche der Familie berücksichtigt werden. Es sei eine Win-Win-Situation für alle.
Die Eltern von Jennifer sind jetzt also die leitenden Ermittler. Sie haben den Privatdetektiv Michael Toretta angestellt, der sich mehrmals durch die Akten der Polizei gelesen hat. Sie geben zum Beispiel die Fotos der Motorhaube an die Presse weiter. Von denen haben wir ja schon erzählt. Darauf gibt es einige Spuren, die so aussehen, als hätte es möglicherweise einen Kampf gegeben. Ihr könnt euch diese Fotos auch mal anschauen, denn die haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt.
Werbung. Werbung Ende.
Die größte Bewegung kommt aber durch die Aussage einer neuen Zeugin in den Fall, die sich erst jetzt meldet. Während Jennifers Fall durch die Klage gegen die Polizei wieder in den Nachrichten ist, meldet sich eine Frau bei der Familie, die 10 Monate nach Jennifers Verschwinden etwas beobachtet haben will. Sie erzählt von einer Person, die damals einen eingerollten Teppich unweit von Jennifers Wohnkomplex in einen See geworfen habe. Die Zeugin hat sich jahrelang einfach nicht getraut, offiziell auszusagen.
Der Privatdetektiv Michael springt darauf an, weil die Arbeiter in Jennifers Wohnkomplex damals ja auch Teppiche verlegt haben. Die Familie gibt diesen Hinweis auch an die Polizei weiter. 2019, 13 Jahre nach Jennifers Verschwinden, sind an diesem See jetzt also Taucher im Einsatz. Heute stehen dort luxuriöse Häuser, aber damals war das Gelände noch ziemlich abgelegen.
Die Polizei ist mit Booten und Tauchern unterwegs, kann aber keinen Teppich oder Hinweise auf Jennifer finden. Die Familie ist überzeugt, dass die Zeugin aber wirklich eine Person mit Teppich gesehen hat. Bis der gefunden wird, will die Familie dieser Spur unbedingt nachgehen. Warum sollte sich die Zeugin sowas ausdenken?
Die Familie und der Privatdetektiv Michael haben mittlerweile eine eigene Theorie, was Jennifer zugestoßen ist. Sie glauben, dass sich Jennifer am Morgen des 24. Januar 2006 fertig gemacht hat und dann aus der Tür gegangen ist. Dann habe sie sich umgedreht, um abzuschließen, und wurde von hinten attackiert. Vielleicht von einem Arbeiter, der gegenüber in ihrer Wohnung gewohnt hat. Der Privatdetektiv kann sogar Zeugen ausfindig machen, die erzählen, dass damals Arbeiter in leeren Wohnungen untergekommen seien. Auch in der gegenüber von Jennifers Wohnung. Dorthin, so vermutet die Familie, wurde sie vielleicht entführt.
Diese Arbeiter auszumachen, ist auch für den Privatdetektiv unmöglich. Michael erzählt in der 48-Hours-Doku, dass es in den Akten keine Aufzeichnungen über die Arbeiter gibt und bei den Verantwortlichen des Wohnkomplexes keine Aufzeichnungen oder Mietverträge.
Das letzte Update zu Jennifers Fall stammt aus dem April 2024, also vor gut einem halben Jahr. Ein Team einer Sonarfirma hat sich mit Jennifers Familie zusammengetan, um den See nahe ihrer Wohnung zu durchforsten. Über mögliche Ergebnisse wurde aber noch nicht berichtet.
Jennifers Fall hat nicht nur in den USA immer noch eine große Medienpräsenz. Ihr Verschwinden hat auch ein Gesetz in Florida beeinflusst. In der Senate Bill 502, die 2008 verabschiedet wurde, steht, dass schon 2 Stunden nach einer Vermisstenanzeige von Personen unter 25 Jahren ermittelt werden muss. Ermitteln tun auch Jennifers Eltern. Sie sagen, das Loch in unserem Herzen ist für immer da, bis wir eine Antwort haben. Was glaubt ihr? Was ist mit Jennifer passiert? Hätte die Polizei anders ermitteln müssen und wird Jennifer je gefunden werden?
Ja, wir hätten uns auch gewünscht, dass wir euch hier an der Stelle ein Ende erzählen können, einen Abschluss der Geschichte, aber auch das ist True Crime. Hier wird nichts dazu gedichtet, das ist leider das wahre Leben und auch wenn das immer für viele ein Downer ist, das schreiben uns auch einige, dass sie unaufgeklärte Fälle nicht so gerne mögen, aber ich glaube, der größte Downer ist es nach wie vor für die Familie, dass die immer noch keine Antworten auf ihre Fragen bekommen haben und das wollten wir an der Stelle einfach nochmal sagen, das war uns sehr wichtig, dass eben auch das True Crime ist und wir leider nicht immer Antworten auf alle Fragen bekommen, die wir so haben. Und damit schließen wir diese schwarze Akte für heute, hoffen natürlich, dass es in diesem Fall irgendwann doch noch neue Erkenntnisse geben wird. Und dann sprechen wir nächste Woche Dienstag wieder über einen wahren Kriminalfall hier in der schwarzen Akte.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.